This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. So you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made. And from cotton to zipper, it's made right here in the USA. With timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping. Stamps.com will simplify your postage needs and add valuable time back into your workday so you have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle your mailing and shipping needs with rates up to 88% off UPS and USPS. Send invoices, checks, certified mail, packages, and anything else you need to keep your business running with Stamps.com. If you sell online, connecting with every major marketplace and shopping cart is easy. Plus, you can schedule package pickups through their dashboard and automatically see your cheapest and fastest shipping options from different carriers with Stamps.com's Rate Advisor. Add more flexibility to your workday with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir sitzt ein ja jüngst preisgekrönter Architekt, Inhaber eines relativ bekannten Architekturbüros hier in der Stadt und Hochschullehrer am Institut für konstruktives Entwerfen, Industrie- und Gesundheitsbau der TU Braunschweig. Bei mir ist Carsten Roth. Herr Roth, schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Tag.
Genau, als Aufgalopp, das werden Sie kennen, müssen Sie immer ein bisschen über Hamburg und andere Städte erzählen. Und Sie müssen mir zuerst verraten, was ist Ihre Lieblingsstadt?
Das ist ganz einfach, das ist Wien. Ich habe in Wien studiert, habe 5 Jahre dort gelebt und habe mich sofort in die Stadt verliebt. Die hat mein ganzes Leben verändert, muss ich sagen. Alles, was vorher war, war spannend. Alles, was danach war, waren Fußnoten. Und Wien hat alles verändert.
Was macht Wien besser als Hamburg? Das muss ich dann gleich fragen.
Naja, also der Grund, warum ich nach Wien gehen wollte, ist einmal in einer in Anführungsstrichen deutschen Stadt leben, so wie es vor dem Krieg war. Nichts wesentlich zerstört. Die Wiener haben ja auch ein paar Bomben abgekriegt, aber sie sind eben so intakt geblieben, dass die Stadt als Ganzes erlebbar ist, wie man es gekannt hätte, wenn hier kein Krieg gewesen wäre. Und das wollte ich einmal erleben als Architekturstudent. Und natürlich dieses Kulturangebot in jeder Hinsicht, ob das Musik ist, ob das Architektur ist, ob das Theater ist, Oper ist, wie auch immer, das ist absolut faszinierend. Die Kultur und die Kunst ist Teil des bürgerlichen Lebens in Wien, in einem Maße, wie ich das sonst nirgendwo erlebt habe.
Ist ja auch immer wieder eigentlich Seriensieger, wenn es diese großen Umfragen gibt über die schönste Städte der Welt. Wien liegt vorne.
Genau, genau.
Und nicht Hamburg, wie das der gemeine Hamburger oft denkt. Aber wir müssen jetzt trotzdem nach Hamburg kommen, denn der Lieblingsstadtteil muss in Hamburg liegen.
Ja, der ist eigentlich ganz einfach immer da, wo ich mich am meisten aufhalte. Und im Moment ist das, wo meine Wohnung ist, das ist Havestehude in einem Block-Innenbereich. Wilhelm-Gymnasium sehe ich aus dem Fenster, absolut ruhig gelegen. Ich höre nur die Vöglein zwitschern, kaum Autos. Stadt ist ruhig, obwohl ich mittendrin bin. Das ist ein schöner Stadtteil.
Man muss ja sagen, dass Havestehude auch im Krieg nicht besonders schwer zerstört wurde, genau. Zumindest in Teilen, da kann man auch noch so ein bisschen das alte Hamburg erkennen. Ihr Lieblingsgebäude.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. So you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made. And from cotton to zipper, it's made right here in the USA. With timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip. and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping. Stamps.com will simplify your postage needs and add valuable time back into your workday, so you have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle your mailing and shipping needs with rates up to 88% off UPS and USPS. Send invoices, checks, certified mail, packages, and anything else you need to keep your business running with Stamps.com. If you sell online, connecting with every major marketplace and shopping cart is easy. Plus, you can schedule package pickups through their dashboard and automatically see your cheapest and fastest shipping options from different carriers with Stamps.com's Rate Advisor. Add more flexibility to your workday with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.
Das ist schwierig in Hamburg. Da muss ich sagen, spontan fällt mir nichts ein, außer vielleicht die üblichen Verdächtigen wie das Kieler Haus beispielsweise, aber fällt mir nichts ein im Moment.
Witzigerweise wie das Kieler Haus hier im Podcast, glaube ich, erst 2 oder 3 Mal positiv erwähnt.
Ja, ja. Ist faszinierend.
Die meisten sagen doch immer Elbphilharmonie.
Ich finde es wichtig, dass Hamburg die Elbphilharmonie hat. Das ist ein tolles Gebäude und es darf, man darf sozusagen nicht darauf verzichten wollen, auf sein Gebäude, auch mit dem Programm. Aber der Expressionismus des Kieler Hauses ist schon faszinierend. Die handwerkliche Qualität, die da umgesetzt worden ist, die findet ja kaum noch ihresgleichen heutzutage.
Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort in der Stadt?
Bodos Bootsteg. Das ist am Ende der alten Rabenstraße, ein kleiner Anleger. Und da kann man wunderbar sitzen mit dem Liegestuhl und über das Wasser schauen. Das ist also mein Lieblingsplatz auf jeden Fall.
So, und jetzt dürfen Sie am Steuer der Abrissbirne ein Gebäude in Hamburg abreißen. Und Sie entkommen mir nicht, wenn Sie sagen, oh, graue...
Nein, die Ausrede, die gibt's auch bei mir auf keinen Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, Abrissgedanken würde ja bedeuten, ich kritisiere Arbeit von Kollegen. Und grundsätzlich kritisiere ich nie die Arbeit von Kollegen, weil ich weiß, wie schwer es ist, gute Architektur zu machen. Und die beste Kritik ist eigentlich immer besser machen. Aber sich über andere auslassen, mache ich grundsätzlich nicht. Also müsste ich schon mal eins nehmen, was von einem Kollegen ist, der vielleicht nicht mehr praktiziert oder nicht mehr lebt.
Oder von Ihnen. Sie können ja auch eins von Ihnen abreißen.
Ich könnte natürlich sagen, alles, was Schwarzbrotarchitektur ist, aber so leicht mache ich mir es nicht. Ich würde sagen, spontan die Rathausarkaden. Das sind diese etwas ungelenk daherkommenden grünen Tonnendächer, die auf dem Rathausmarkt stehen. Und die haben mich von Anfang an, haben die mich befremdet. Und die sind so unelegant. Und einen Bogen aus lauter Vielecken zusammenzubauen, widerstrebt mir auch. Die würde ich am liebsten wieder abreißen wollen.
Man muss ja auch dazu sagen, dieser Rote Platz, wie er damals genannt wurde von der Springer-Presse, war ja auch maximal umstritten. Also es gab ja fast Leseraufstände, als die Pläne präsentiert wurden. Inzwischen haben die meisten Hamburger eben Frieden damit gemacht, ne?
Ja, die stehen unter Denkmalschutz. Wir haben an einem Wettbewerb auch teilgenommen, wie man die umnutzen kann und haben uns damit auseinandersetzen müssen. Und da hat es mich sehr überrascht, dass die unter Denkmalschutz stehen. Aber wie gesagt, die würde ich abreißen.
Alles klar, jetzt kommen wir vom Abreißen zum Aufbauen. Sie sind ja vor kurzem ausgezeichnet worden für einen, wie ich finde, faszinierenden und spannenden Bau mit dem Architekturpreis. Und zwar für die Bahnhofsmission. Und da hieß es so schön in der Laudatio, die mühsam erwirkte neue Bahnhofsmission auf dem Bahnhofsvorplatz überzeugt durch ihr auffälliges Erscheinungsbild im öffentlichen Raum. Carsten Roth wollte mit seinem Entwurf soziale Not sichtbar machen und notwendiges soziales Engagement ins Bewusstsein rufen. Dann stelle ich mir vor, so eine Bahnhofsmission ist erstmal kein ganz alltäglicher Auftrag, oder?
Ja, das ist richtig. Wir sind seltsamerweise zu diesem Auftrag gekommen, weil es darum ging, einem Gebäudevolumen eine ansprechende Fassade zu verpassen, auf gut Deutsch. Und als wir uns damit auseinandergesetzt haben, wie kann es überzeugend aussehen, habe ich mir den Grundriss angeschaut. Den gab's schon, der war schon ausverhandelt bis zum letzten Quadratmeter mit den Nutzern. Und ich musste feststellen, mit dem Grundriss, so wie der gedacht war, kriege ich keine tolle Fassade hin. Da waren Lagerräume vorne am Glockengießerwall an der Hauptfassade, da waren Nebenräume angeordnet. Da konnte ich mir beim besten Willen keine vernünftige Fassade vorstellen. Und wenn du dann anfängst, über das Gebäude neu nachzudenken, die Grundrisse.
Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping and have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle all your mailing and shipping needs with rates up to 88% off USPS and UPS. Add flexibility to your day with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.
Neu zu konzipieren, dann kommt man eigentlich irgendwann zu einem Punkt, der für mich auch in meiner Arbeitsweise interessant geworden ist. Man betrachtet Architektur als Architekt und als Mensch, der Architektur nutzt und wahrnimmt, eigentlich immer ganz einfach als Objekt. Man kann aber auch den Blickpunkt ändern und kann sagen, Architektur ist nicht in erster Linie als Objekt gedacht, schön proportioniert und manierliche Materialien und schönes Aussehen, sondern als Ereignis, als Event. Und wenn man das umdreht, die Betrachtungsweise, und wenn man von dem ausgeht, was in dem Gebäude stattfindet, das ist ja nicht einfach nur das Raumprogramm erfüllen, sondern das heißt, man denkt das, was ein Gebäude leisten könnte, was die Menschen dort anregt zu dem, was sie in dem Gebäude dann später tun werden, das verändert auch noch die Architektur und auch noch in dem Moment, wo es genutzt wird. Also das Gebäude ist gar nicht fertig in dem Sinne, sondern durch die Benutzung und durch die Ereignisse, die es stimuliert, verändert es sich nach wie vor. Und wenn man die.
Ich finde das ganz spannend, ich würde gerne mal nachhaken. Also Architektur als Ereignis. Mit diesem Konzept bei einer Bahnhofsmission einzusteigen, da kann ich mir vorstellen, auf der anderen Seite, die DB Infrago muss das ja bezahlen. Hat wahrscheinlich nicht gesagt, irgendwie hier Ereignis, wir wollen erstmal eine auch günstige Bahnhofsmission, oder?
Naja, das Budget ist immer natürlich interessant für jeden Bauherrn, aber hier geht es darum, eine Idee umzusetzen und das ist erstmal unabhängig vom Geld. Das sind Themen, wenn Sie zum Beispiel dran denken, eine Bahnhofsmission ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche geöffnet. Die sind immer für die Notleidenden, für die Armen und für die, die nicht wissen, wohin, die sind immer da. Und aus meiner Perspektive dachte ich, es ist doch toll, wenn ich das zeigen kann. Dieses Gebäude hilft ununterbrochen. Und so ist die Fassade zum Glockengießerwall auch konzipiert. Jetzt kann man das im Winter sehr schön sehen, wenn es dunkel wird. Über die volle Länge des Gebäudes, 40 Meter lang, gibt es einen Spiegel oben in dem oberen verglasten Fassadenteil. Der ist um 45 Grad geneigt und Sie können dort über die volle Länge des Gebäudes hineinschauen, einfach umgelenkt senkrecht nach unten und sehen die Menschen, die hinter den leicht transparenten Schiebeläden hin und her laufen, die sehen Sie von oben auch nochmal. Und das Gebäude ist eigentlich ein lebendig
anonymisiert,
geworden.
Ne? Das ist ja das
anonymisiert, weil man die Gesichter
nicht erkennt. Man will natürlich oder nicht irgendwie völlige Einblicke eröffnen. Und Sie haben eine Lösung gefunden, die Menschen zu sehen, ohne sie am Ende zu erkennen.
Ja, anonymisiert, weil man die Gesichter nicht erkennen kann. Genau. Weil man von oben runterschaut, als wenn man über ein Geländer nach unten schaut. Und das ist eigentlich die perfekte Umsetzung vom Thema hier wird 24 Stunden, 7 Tage die Woche aktiv geholfen. Das kann man nachvollziehen. Und das macht das Gebäude eigentlich insofern dann attraktiv. Und zwar auch für diejenigen, die drin arbeiten, die ja mit einem Stolz ihre Arbeit verrichten. Das hat mich sehr beeindruckt, was dort geleistet wird. Und die auch auf Spenden angewiesen sind. Und diejenigen, die das Gebäude von außen sehen, die nehmen es wahr und die haben dann auch mehr Lust, Spenden zu geben für das Gebäude und das zu unterstützen.
Wie geht man da so eine Aufgabe ran? Muss man da erstmal quasi eine Woche mitlaufen in der Bahnhofsmission? Also fängt man da als Praktikant an, um sich auch die Arbeit dann so vorstellen zu können, um dann das Haus zu konzipieren?
Also die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen, die war hervorragend. Die Beschreibung, die dort an mich herangetragen worden sind, die haben mich sehr beeindruckt und auch erschüttert. Also es gibt Menschen, die sind Pflegestufe 3. Das ist schon ziemlich hoch in der Bedürftigkeit. Die leben im Rollstuhl als Obdachlose auf der Straße. Oder es gibt Menschen, die sind an beiden Beinen. Einer ist an beiden Beinen amputiert, am Oberschenkel, lebt auf dem Skateboard draußen auf der Straße. Also das sind wirklich notleidende Menschen. Es gibt hier einen Hygieneraum, der ist deutschlandweit einmalig. Da werden Leute versorgt, die sozusagen draußen keine Hilfe kriegen können mit Fachpersonal. Also offene Beine und verwachsene Klamotten werden da sozusagen auseinandergeräumt. Und das, finde ich, ist eine Arbeit, die wirklich bemerkenswert ist und die auch verdient, wahrgenommen zu werden. Aber vielleicht nochmal zurück auf das, was ich meine mit Gebäude. Ein Gebäude, das als Ereignis gedacht wird. Wenn man im Nachgang mal fragt, wie kommt ihr mit dem Gebäude klar, was macht das mit euch, dann höre ich Zitate, die mich auch glücklich machen. Das Gebäude strahlt etwas aus, es riecht an, es weitet die Gedanken. Wenn man den Flur über 40 Meter Länge entlang schauen kann, wenn man weit nach außen gucken kann, auch aus den Büros heraus, dann hat sich ein Gefühl eingestellt, Sie kennen das, manchmal kommst du in eine Situation, da sagst du, ich glaube, nichts geht weiter. Und das Gebäude, so ist mir berichtet worden, das Gebäude stellt sich dem Gefühl, nichts geht weiter entgegen. Und das finde ich einfach eine klasse Erkenntnis. Das macht mich irgendwie glücklich.
Haben Sie eigentlich ein Faible für soziale Gebäude? Weil ich erinnere mich, dass Sie ja noch in Dulsberg ein Architektur als Ereignisgebäude geschaffen haben mit dem SOS Kinderdorf. Ist das so, dass sich da besonders also motiviert fühlen, wenn es um soziale Bauten geht?
Das kann ich eigentlich so nicht sagen. Wir haben ganz am Anfang, als ich vor über 35 Jahren das Büro gegründet habe, da haben wir Umbauten gemacht, Fabrikumbauten, Umnutzung und so weiter. Und dann später sind Industriebauten dazu gekommen, deswegen der Lehrstuhl für Industriebau. Und dann kam irgendwann eine Zeit mit Bürobauten, da waren wir die Spezialisten für Neuinterpretation von Büroarbeitswelten. Und irgendwann kamen Wohnbauten dazu und dann waren wir mal Spezialisten für Wohnbauten. Und dann klingelt es irgendwann das Telefon und dann ist SS Kinderdorf dran aus München und sagt, hey, wir brauchen irgendwie einen Entwurf von dir. Und dann setzt du dich mit der Sache auseinander und kommst in ein vollkommen neues Feld rein. Und wenn man neugierig ist und wenn man nicht verlernt hat zu staunen, das ist ja das Tolle, wenn man staunend durch die Welt geht und beeindruckt ist von dem, was man sieht, dann möchte man das eigentlich entsprechend umsetzen. Und dann springt der Funke über. Genauso wie wir mal eine Arbeit hatten in Mümmelmannsberg, diese Fertigteilgebäude, Fassadensanierung zu machen. Da bin ich nie gewesen vorher, obwohl ich in Hamburg geboren wurde. Da verschlägt einen nicht so schnell hin. Und dann habe ich mich verliebt in diese Monsterfassaden und habe dann, wie ich glaube, auch eine ordentliche Sanierung abgeliefert für Leute, die da schon... Sie hat seit Jahrzehnten Leben in dem Quartier. Und das ist eigentlich das Faszinierende, dass man mit Architektur, mit allen möglichen Aspekten menschlichen Lebens zusammenkommt. Und SS Kinderdorf war eine spannende Geschichte, weil auch die wollen wahrgenommen werden, arbeiten mit großem Stolz. Es ist hier in Dulsberg am Straßburger Platz neben der Kirche gelegen. Und die wollen wahrgenommen werden und die wollen auch Qualität haben. Das ist auch spendenfinanziert. Und trotzdem ist es denen wichtig, dass es ein gut aussehendes Gebäude ist. Und auch da sind die Kommentare genau in die Richtung, wenn ein Haus gut aussieht, dann wird dort auch gute Arbeit gemacht. Das sei das Bewusstsein in der Bevölkerung. Und die wollen als solches wahrgenommen werden. Die sagen, das haben die Kinder auch verdient. Ein schönes Gebäude haben die Kinder auch verdient.
Haben die sozialen Träger da auch umgedacht? Weil wenn ich mich so erinnere, habe ich so oft diese Sozialbauten eher als quasi Zweckbauten in Erinnerung, dass man da also genau mit diesem Anspruch dran sieht, wir wollen das sichtbar machen, wir wollen also unseren Leuten auch das Gefühl als Erlebnis geben. Ist das neu?
Also bei SOS Kinderdorf scheint das aus meiner Perspektive immer schon der Ansatz gewesen zu sein, dass die auf Qualität achten. Wir machen jetzt eine Kita für SS Kinderdorf in Worpswede, da geht's genau wieder um die gleichen Themen, dass das einfach auch eine vernünftige, gut aussehende Architektur ist. Hier ist vielleicht ganz interessant, bei dem Gebäude, auch das war für mich neu, hier geht's um Familienfrühsorge. Ein Begriff, den ich so auch noch nicht vorher wahrgenommen habe. Und zwar gibt's dort ein Café, das ist für Hamburg einzigartig. Warum? Sowas gibt's nach Aussage der Betreiber von SS Kinderdorf in ganz Hamburg nicht. Und zwar, weil es kinderwagenfrei ist. Kinder sind willkommen, die können während man im Café ist spielen. Die Eltern sind dabei. Freitag, Samstag geöffnet, da kommen die Väter dazu. Die haben 5.500 Gäste im Monat und gewöhnen sich an den Ort, der ja auch Hilfe leistet. Hilfe leisten kann, wenn irgendwann Probleme mit den Kindern auftreten. Das ist ja das Thema SOS Kinderdorf. Die Kinder kommen teilweise in den Familien nicht mehr klar und finden dort dann auch unter Umständen eine Wohnung. Und weil man sich in dem Café schon über vielleicht Monate und Jahre lang eingewöhnt hat, wenn es dann zu Problemen kommt, dann weiß man, wo man Hilfe findet. Und das ist schon faszinierend, dass eben so ein Konzept so raffiniert aufgesetzt wird, dass das Café sich erweitern kann in die Workshop-Räume, die dann angrenzend sind, die sich öffnen können, und dass hier ein Frühsorgekonzept architektonisch umgesetzt wird. Absolut faszinierend.
Klingt fast so, als ob Sie schon irgendwie Lust haben auf ein neues soziales Projekt.
Wenn es so engagiert von den Bauherren angegangen wird, dann macht das immer Spaß. Also wenn die Bauern genau wissen, was sie wollen, dann ist das für den Architekten immer das Beste, was ihm passieren kann.
Was ja jetzt gerade, wenn ich das Thema ein bisschen wechseln darf, für Sie Gestalt annimmt, ist die Neugestaltung am Domplatz. Der Architekturwettbewerb ist ja schon ein paar Jahre her. Ich glaube, 2018 war es. Jetzt nach sechs Jahren geht's endlich los. Was soll denn da entstehen? Da sollen ja sechs Häuser fallen und ja damit auch indirekt, das ist am alten Fischmarkt, der Domplatz so ein bisschen neu eingefasst werden, oder?
Ja, das ist ja ein interessantes Grundstück, im Grunde genommen ein ganzer Häuserblock, wenn man so will. Die meisten kennen das 50er-Jahre-Gebäude auf der Ecke, wo die Scientologen drin sitzen. Das ist das Einzige, was stehen bleibt. Das muss stehen bleiben, weil es unter Denkmalschutz ist. Und der ganze Rest wird abgerissen. Gleichzeitig ist es aber auch die Verbindungsachse, die neue, rüber in die Hafen City und die vom Zentrum in Hamburg eine Querverbindung ermöglichen soll. Das wird jetzt alles neu gestaltet und attraktiver gemacht. Und dann entsteht da eben, wie gesagt, ein neuer, ganz neuer Häuserblock, einschließlich kleinem Hochhaus. Alles wird abgerissen, was dort draufsteht und in die Jahre gekommen ist. Und da entstehen jetzt 5.000 Quadratmeter Wohnungen, ein Drittel davon gefördert. Startet, glaube ich, bei 7,10 Euro. Gastronomie, knapp 500 Quadratmeter. Und knapp 14.000 Quadratmeter Büros mit nochmal knapp 1.000 Quadratmeter Gastronomie. Und dadurch wird das ganze Quartier neu aufgesetzt und bietet im Grunde genommen an einer Schnittstelle Übergang auch zum alten Teil von Hamburg, wo ja auch die Patriotische Gesellschaft mit ihrem ersten Hochhaus in Hamburg, das wissen immer die wenigsten, dass die Patriotische Gesellschaft ja Hamburgs erstes Hochhaus war. Und an dieser Schnittstelle, diesem Übergang zur Altstadt, entsteht eben ein neues, signifikantes Quartier.
Das ist ja so ein bisschen eine schwierige Gegend, ne? Also ich glaube, der amtierende Oberbaudirektor hat es mal als architektonischen Streichelzoo bezeichnet, weil wir, wenn wir auf dem Domplatz stehen, aus ganz vielen verschiedenen Epochen, ganz viele verschiedene Häuser sehen, die auch wenig Rücksicht aufeinander nehmen. Ist das auch so ein bisschen ja Heilung dann, diese Ecke? Stadtreparatur?
Naja, also zum Domplatz haben wir nur eine kleine Ecke, die in Erscheinung tritt. Das ist der Wohnbau, der jetzt mit einer Ziegelfassade sich auch an die Petrikirche anlehnt und an das Haus, wo der Zeitverlag drin sitzt. Also das ist schon ein Zusammenhalt über das Material, was da passiert. Und der Rest wird sozusagen auch in einem rötlichen Material, in einem Kunststein vereinheitlicht und heilt insofern, weil eben die 60er, 70er Jahre abgerissen werden mit ihren Aluglasfassaden, heilt auch in dem Sinne ein bisschen das Quartier. Interessanterweise haben wir den Wettbewerb gewonnen 2017 und dann lag er eine Weile in der Schublade aus verschiedenen Gründen und jetzt wird er mit Vehemenz in Angriff genommen, Bauantrag ist eingereicht und der Baubeginn soll zügig passieren. Und da fragt sich natürlich der Bauherr auch, können wir 6, 7 Jahre später noch so bauen wie 2017, als noch ganz
andere Prämisse. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ja.
Also Thema Nachhaltigkeit, Thema CO2-Emissionen, wir waren aufgefordert, alles komplett nochmal neu zu hinterfragen. Können wir den Entwurf so überhaupt fortführen, wie wir ihn vor Jahren gestartet haben? Und daran merkt man auch, was eigentlich in der Bauszene los ist. Das sind solche Paradigmenwechsel, mit denen wir mittlerweile konfrontiert werden. In so kurzer Zeit wird so vieles auf den Kopf gestellt. Das ist schon eine atemberaubende Situation, in der wir Architekten da unterwegs sind.
Und mussten Sie viel umplanen?
Ja, wir müssen die Materialien optimieren. Die Fassaden sind aus neuen Fertigteilen konzipiert worden, die natürlich viel weniger Gewicht jetzt mitbringen sollen, viel weniger CO2-Emissionen nach sich ziehen und so weiter und so weiter. Sehr viel wird zertifiziert mittlerweile. Nachweise müssen geführt werden. Also wir können eine lange Diskussion führen, die jetzt auch den Vormittag mit dem Podcast sprengt, darüber, wie sinnvoll zertifizierte Architektur ist, weil sie eben nur mit Hightech-Lösungen erreicht werden kann und ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Wir verfolgen ja auch andere Ansätze mit Low-Tech. Und
die auch sehr erfolgreich sind.
Ja, genau. In der Gaststraße zum Beispiel gibt es einen Entwurf, der gerade auf die Baugenehmigung wartet. Das ist sind 30.000 Quadratmeter Bürofläche mit New Work, also vollkommen neuen Arbeitskonzepten. Und das ist ein Low-Tech-Konzept. Da gibt's keine Heizkörper drin. Da gibt's neben der Bahnlinie, S-Bahnlinie, gibt es natürliche Lüftung über gekippte Fenster. Da gibt's in ganz Deutschland nur 1, 2 Spezialisten, die überhaupt ausrechnen können, was das bedeutet von der Schallemission durch ein gekipptes Fenster, Fassade hinzubekommen, die eben allen Anforderungen an Schallschutz gerecht wird. Es gibt kaum Aggregate drin, die kaputt gehen können. Wartungsfreiheit beispielsweise, 50 Jahre Lebensdauer.
Was ja auch den Betrieb dann so teuer macht des Hauses.
Genau, genau. Und interessanterweise, das wissen auch die wenigsten Nicht-Fachleute, die ein Gebäude, das heute geplant wird, wird ja nach anerkannten Regeln der Technik geplant, nach DIN-Normen. Wenn Sie aber die DIN-Normen anschauen, dann sind das Extreme, die dort genormt sind. Das Gebäude, wenn Sie es nach Norm bauen, steht immer da in der Nacht. Es wird nie Tag. Es sind nie Menschen drin, es sind nie Maschinen drin, die das Gebäude erwärmen. Sie haben von allem das Schlimmste zu berücksichtigen. Und deswegen macht es sehr viel Sinn, dass man solche Ansätze individuell simuliert, nicht nach Norm rechnet, sondern einfach dann dynamische Simulationen laufen lässt, damit man eben die Technik möglichst reduzieren kann und auf ein realistisches Maß begrenzen kann.
Also müssen wir eigentlich jetzt eine Low-Tech-Initiative planen? Weil
absolut. Das ist der ganz neue Trend. Da müssen sich viele noch dran gewöhnen. Man muss die Diskussion führen. Wie viel Technik wollen wir uns noch erlauben? Wie viel sinnvoll? Kann alles kaputt gehen? Muss alles hergestellt werden? Muss alles gewartet werden? Nicht, wenn Sie belüftete Räume haben, müssen Sie alle nasenlang die Filter wechseln und, und. Also auch das ist ein riesiger Paradigmenwechsel. Und ich habe eine neue Kollegin an der TU Braunschweig, die Elisabeth Endres vom Büro Hausladen in München, die eine Vertreterin für Low-Tech-Architektur ist, und mit der macht es extrem viel Spaß, von Anfang an solche Konzepte neu zu entwickeln.
Viele Menschen leben ja auch am liebsten in Altbauten, die natürlich definitiv Low-Tech sind. Und
absolut,
die,
ja.
Die High-Tech-Bauten, da verhalten sich die Menschen anders, als das Papier eigentlich vorher gesagt hat.
Ja, wir haben früher in einer Altbauwohnung gewohnt mit dicken Wänden, und da, wenn Sie die Fenster zuhalten, im Sommer ist es immer schön kühl und im Winter müssen Sie kaum heizen.
Ja, und die Nachbarn heizen mit von oben und unten.
Ja, genau.
Weil wir vielleicht noch einmal ganz kurz zurück zu diesem Hightech-Gebäude jetzt Richtung Domplatz. Da fällt ja auch ein Altbau aus den 20er Jahren, wenn ich da recht informiert bin, oder? Diese alte Apotheke ist ja doch ein Backsteinbau, den ich ungefähr in diese Zeit einsortieren würde. Den konnte man nicht retten oder war nicht zu retten.
Ja, unser Konzept sieht sozusagen die Erneuerung aller Bauten vor. Das hängt aber auch damit zusammen, wenn Sie Tiefgaragen planen müssen, wenn Sie große Gebäude daneben planen müssen, dann ist die Frage, wie weit kann man überhaupt noch etwas stehen lassen, was dann nur auf einer ganz kleinen Parzelle Platz findet. Und das sind dann Überlegungen, dass man auch drüber nachdenkt, ob man das nicht vielleicht noch optimieren kann. Also es muss nicht alles erhalten werden, wenn die Lösungen, die neu dazukommen, viel, viel optimaler funktionieren. Da muss man einfach abwägen.
Warum hat das eigentlich so lange gedauert? Wenn Sie sagen, 2017 gab es schon einen Architekturwettbewerb, jetzt 2024.
Ganz pragmatische Gründe, das waren Mietverhältnisse, die noch weiter liefen. Ja, völlig unspektakulär.
Das ist wirklich unspektakulär. Ja. Eher spektakulär war ja das, was Sie in Neumühlen gemacht haben. Sie haben ja die Perlenkette an zwei ja auch sehr herausgehobenen Stellen mitgestaltet. Einmal die relativ auffälligen Columbia Twins, diese ja schimmernden Hochhäuser gegenüber von der Architekturakademie, kann man sagen, von der alten Seefahrtsschule. Und dann auch das Geschäftshaus und Wohnhaus Elbdeck. War das eigentlich ein besonderer Auftrag? Weil das ist ja, muss man sagen, eine der Sahnestücke Hamburgs, diese Perlenketten.
Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte, weil das sind zwei Wettbewerbe, die zeitlich weit auseinanderliegen, stattgefunden haben. Das ging los mit den beiden Twins, die goldenen Türme, die als Bürogebäude dort stehen. Das war der erste Wettbewerb. Da mussten wir gegen ein Nicht-Hamburger Büro antreten. Und hier war die Idee, ganz spannend eigentlich, stellen Sie sich vor, Sie sind in der Hafen City und haben überall diese Flutschutzpoldergebäude, die unter den Baukörpern stehen, wo man eigentlich daran gehindert wird, aufs Wasser zu schauen, an die Hafenbecken. Das hat mich immer sehr gestört und ich habe gedacht, hier kann ich eigentlich das verhindern und attraktiv gestalten, dass wenn man oben vom Rathaus Altona nach unten fährt, das ist ja der Punkt, wo man ankommt, dass man dort sofort auf die Elbe gucken kann. Und diese beiden Gebäude, die stehen rechts und links von einem Plateau, das in Höhe der Straße, vom Straßenniveau angelegt ist. Sie kommen also runter und sehen sofort übers Wasser Richtung Köblattbrücke. Das ist eigentlich ein ziemlich spannendes Thema. Wir haben dann mit verschiedenen architektonischen Entscheidungen gewinnen können. Das ist natürlich einmal, wie das Gebäude aussieht, wie es von der Giebelfassade, von beiden Giebelfassaden her sich zum Wasser und zur Straßenseite darstellt. Und dann mit dem Material, vollkommen neues Material, das sind ja golden schimmernde Edelstahlbleche, die galvanisch bearbeitet sind, und diesen rötlichen Ton der Backsteingebäude und Backsteinfassaden zum Beispiel vom Kalkspeicher D annehmen. Also eine Neuinterpretation geht wunderbar zusammen, farblich, ist aber ein sehr modernes Material. Und es gibt schon Menschen, die fasziniert sind vom Sonnenuntergang aus Westen, wenn die golden anfangen zu glühen und wenn sich das Licht dann auch noch in diesem Platz dazwischen einfängt, dann wird der ganze Zwischenraum aufgeladen von einem goldenen Sonnenlicht, das sehr faszinierend ist.
Ist es eigentlich so geplant oder ist es auch Glück, dass die Sonne genauso wirkt, wie man sich das erhofft hat?
Ja, also da habe ich eine Erkenntnis, ich nenne das mal ganz einfach, wenn man sich sehr viel Mühe gibt, wird man immer vom lieben Gott mit etwas extra belohnt, womit man nicht gerechnet hat. Und wie sich der Raum dazwischen auflädt, ist schon auch eine kleine Überraschung gewesen. Vielleicht noch eine kleine Anekdote zum Thema Platzsituation zwischen den beiden Häusern. Ursprünglich lag die Straße weiter unten. Auch hier hatten wir einen Flutschutz-Parkgeschoss unter den beiden Türmen vorgesehen. Und wir haben drüber nachgedacht, ob man nicht die ganze Straße anheben kann. Und zum Richtfest muss der Architekt immer eine kleine Rede halten. Und dann fragst du dich, worüber rede ich jetzt hier? Am besten immer über das, wie es mal ist, wenn es fertig ist. Und dann habe ich voller Begeisterung berichtet, dass die Bauherren die Straße noch anheben wollten, wo auch der kleine Hafenbahnhof da unten ist, weil man dann eben sofort auf den Platz kommt, auf das Wasser schauen kann. Und als ich fertig war, kamen die Vertreter der Grünen Partei zu mir und sagten, na Roth, das hat mich so fasziniert, weil wie Sie das berichtet haben, wir wollten uns heute eigentlich in der Fraktionssitzung gegen das Anheben der Straße entscheiden. Können wir noch mal schnell im Büro heute Nachmittag vorbeikommen, das Modell dazu angucken? Klar, sag ich, komm vorbei. Und abends haben sie entschieden, die Straße wird angehoben. Das ist natürlich ein Glücksgriff, wenn man dann mit so einer Beschreibung voller Begeisterung dafür sorgen kann, dass dann auch diese Platzsituation so ist, wie sie jetzt erlebt werden kann.
Obwohl für den Hafenbahnhof ist es ein bisschen schade, der...
Ja, der sollte angehoben werden. Der Bauherr hier, August Prien, hatte sich vorgenommen, mit Hydraulik den Bahnhof anzuheben, wollte aus Kompensationsgründen dann das kleine Eck an der Kreuzung noch ein kleines Gebäude hinstellen. Das wollte man denen nicht genehmigen und damit hat sich das nicht gerechnet, aber die hätten das Gebäude angehoben. Sehr, sehr, sehr schade, muss
echt
man sagen.
Schade. Ja. Vielleicht, wir müssen auch schon zum Ende kommen, wagen Sie, das war ja eines der großen Vorhaben Hamburgs in den 90er Jahren, die Perlenkette, wagen Sie so eine Einschätzung, ist das gelungen, die alte Kossack'sche Idee, oder würden Sie sagen, da fehlt noch ein bisschen, um wirklich diese Perlenkette als erfolgreichen Teil Hamburgs zu sehen?
Naja, das wird ja jetzt fortgestrickt Richtung Innenstadt, dazu kann ich jetzt persönlich nicht so viel sagen. Aber wie sich das unten entwickelt hat, ist eine Alternative zur Hafen City. Und zwar interessanterweise ist dort ja alles mehr oder weniger eingewachsen. Die Hafen City ist ja relativ ohne Grün konzipiert worden. Ist ein sehr harter Stadtteil. Und wenn Sie da unten in Neumühlen sind und schauen nicht nur aufs Wasser, die meisten glauben, der Blick aufs Wasser ist das Spannende. Nein, du musst auch mal Richtung Land gucken und schaust in diesen Geesthang, voll bewaldet und vor allem das mit Sonnenlicht von Süden, vom Rücken her, das ist wunderbar. Also diese Verbindung zwischen ehemaligen Industrieflächen und der Natur vom Geesthang, das ist schon faszinierend. Also das ist eine echte Alternative, um sich dort büro- oder wohntechnisch wohlzufühlen.
Ich sehe schon, am kommenden Sonntag werden viele sich diesen Platz auch zwischen den Columbia Twins anschauen und nochmal einen neuen Blick auf Neumühlen werfen. Herr Roth, wir sind am Ende der Zeit. Ich bedanke mich und Sie schalten wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. So you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made. And from cotton to zipper, it's made right here in the USA. With timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping, and have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle all your mailing and shipping needs, with rates up to 88% off USPS and UPS. Add flexibility to your day with Stamps.com. Go to stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's stamps.com/program.